Also noch einmal einen recht herzlichen guten Abend auch von uns. Wir sind gebeten worden, so ein paar ganz kurze Sachen zu uns zu sagen. Das wollen wir auch gerne tun. Wir sind, denke ich, schon das dritte Mal hier oder so.
Stimmt.
So ein bisschen, ja. Also, wir kommen aus Bautzen, wohnen dort seit über 20 Jahren und kommen ursprünglich aus dem Norden. Ja, so vielleicht zu der Herkunft. Unsere drei Kinder, die wir haben, sind groß. Und wenn unser Vorredner gesagt hat, mit den 30 Jahren, und wir sind auch schon eine ganze Zeit verheiratet, das stimmt, wir sind 35 Jahre verheiratet und haben seit doch einigen Jahren ganz viel mit Beratung, mit biblisch-therapeutischen Dingen und auch mit Ehen zu tun.
Mhm. Ja, er ist der Profi, sage ich immer, ich bin der Amateur. Also ich bin angestellt beim offenen sozialchristlichen Hilfswerk in Bautzen und führe dort zumeist Gespräche mit Frauen. Das läuft jeden Tag so. Oder bei Frauenfrühstückstreffen, da rede ich dann auch über diese Themen, um einfach Mut zu machen, weil gerade das, was ich im Alltag erlebe, die ganzen Nöte, die Frauen haben oder die Paare, die wir haben, die brauchen einfach Hoffnung, die brauchen es, dass man sie ermutigt. Und von daher, aus diesem Grund stehen wir auch hier. Wir haben auch schon drei Enkelkinder, das vierte ist unterwegs, also es wird immer bunter bei uns.
Mit den Ehen ist es ja auch so, oder den Partnerschaften, wie mit einer Reise. Das kommt mir sehr entgegen. In meinem ersten Berufsleben war ich bei der Seereederei und bin zur See gefahren, bevor ich dann mich den Menschen mehr zugewandt habe als den fernen Ländern. Ich bin angestellt im Diakonischen Werk in Bautzen und da habe ich so ein gesplittetes Arbeitsverhältnis. Zum einen bin ich in der Beratungsstelle als Ehe-, Familien- und Lebensberater und zum anderen leite ich die Telefonseelsorge Oberlausitz. Vielleicht reicht das so als Einstieg. Wer Interesse hat, auch über diesen Bereich mit uns zu sprechen, ist nachher bestimmt auch noch Zeit. Jetzt bräuchte ich mal, lieber Albert, mal ein bisschen Licht. Hier ist es sehr duster. Zumindest, dass ein bisschen Licht ist. Ich muss mich jedes Mal neu so ein bisschen emotional dran gewöhnen an diesen Raum, weil alle die, die mir zuhören, so unendlich weit weg sind vom Gefühl. Da steht man hier so weit zurück. Vorhin habe ich zu meiner Frau gesagt, das nächste Mal, wenn wir kommen, haben sie vielleicht die Dinger aufgezogen und stellen das Pult ganz nach hinten. Damit, wenn die Jalousien dicht gemacht haben, der letzte Kontakt auch verhindert werden kann. Mal sehen, wie uns das gelingt hier. Aha. Wir werden jetzt so ein bisschen Teil am biblischen Geschehen. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gut. Ja, das Thema heute, was mich früher an dir reizte, reizt mich jetzt oder reizt mich heute. Das ist etwas, was wir erleben können in unseren Beziehungen. Und wenn meine Frau eben gerade gesagt hat, na ja, das ist der Profi, das höre ich gar nicht so gerne, weil letzten Endes auf diesem Gebiet sind alle, die auf ihrem Lebensweg in Partnerschaft, in Ehen gelebt haben, ein Teil Profis. Weil sie das erlebt haben, weil sie das gelebt haben, weil sie dann gearbeitet haben an dem, was wichtig war, mal mehr, mal weniger gut, manchmal auch gescheitert. Aber irgendwo sind wir an der Stelle Fachleute. Und wir beschäftigen uns heute Abend mal damit, welche Schwierigkeiten sind da, welche Wurzeln sind dabei und wie können wir letzten Endes damit umgehen, dass die Klippen, so sagt der Seemann ja, umschifft werden und wir wieder in sicheres, tiefes Wasser hineinkommen. Und da fangen wir ganz am Anfang an. Die Wahl meiner Partnerin, meines Partners. Und da sind wir so gestrickt, und das lässt sich ganz gut nachweisen, von der neurologischen Schiene her, von der Hirnforschung ist uns das auch bestätigt worden und der Volksmund hat es natürlich schon viel eher gewusst. Er sagt nämlich, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das andere, was genau daneben steht, Gegensätze ziehen sich an. Und das sind die Punkte, wonach wir einander aussuchen. Es geht in aller Regel relativ schnell. Auch wenn mancher jetzt vielleicht sagt, na, der weiß nicht, welchen Anfahrtsweg ich hatte, bevor sie Ja gesagt hat. Das hat also sehr lange gedauert. Aber das Entscheiden, jemanden zu mögen, sympathisch zu finden, sich sofort zu verlieben, das ist relativ schnell bei uns abgelaufen. Das, was wir unbewusst dabei machen, ist, wenn es um gleich und gleich geht, wir suchen natürlich jemanden, mit dem wir eins sind, wo wir so mitschwingen können, wo wir sagen, das verbindet uns, ist wunderbar. Und gleichzeitig suchen wir jemanden, machen wir uns oftmals gar nicht so bewusst, der das, was wir nicht haben, ausgleicht. Deswegen passt es auch immer so gut zusammen, wenn man unterschiedlich ist. Mir sitzen oftmals Paare gegenüber, die sagen, wir können nicht miteinander, wir haben uns entschieden, eventuell uns zu trennen. Wir sind so unterschiedlich, das kann so nicht passen. Ich sage dann immer sehr gerne, das ist ein Geschenk, dass sie so unterschiedlich sind. Weil je unterschiedlicher sie sind, umso besser können sie sich ergänzen. Die Schwierigkeit ist nur, dass wir oftmals in dem täglichen Allerlei, was da passiert, zur anderen Seite runterrutschen. Das, was positiv gedacht war als Ergänzung, fällt von der anderen Seite des Pferdes herunter und wird zum Kampfgebiet. Nämlich dann, wenn gesagt wird, so unterschiedlich sind wir und so bist du und das geht überhaupt nicht. Und ich frage mich überhaupt, wie ich dich 2 oder 3 Jahre lang riechen konnte. Das ist furchtbar mit dir. Vielleicht kennen Sie solche Paare. Vielleicht gibt es das in dieser Region nicht. Mir begegnet es jedenfalls sehr häufig. Was passiert denn da nun noch? Einssein, Ergänzung. Es wird als beglückend erlebt. Und wenn wir mal so ein bisschen den Fokus drauf richten, was heißt es denn, verliebt zu sein, dann hoffe ich, dass alle so mit einstimmen können und sagen, ja, das war eine Zeit. Da gab es nichts anderes. Alles war an den Rand gedrängt. War überhaupt nicht mehr wichtig. Absprachen, Treffen mit den Kumpels oder den Freunden. Es gab nur einen Menschen. Der stand in der Mitte. Alles, was da passierte, war wunderbar. Die Bewegung, der Geruch, so wie er oder sie sich gekleidet hat. Gut, manche haben als Frauen schon rechtzeitig angefangen, versucht, die Männer anders zu kleiden, weil sie nicht mehr ganz so hübsch waren. Sowas gibt es auch. Da merkt man dann nachher, wenn man 30 Jahre verheiratet sind, ist es einfach nicht zu schaffen. Der Fall ist zu hart. Das begegnet mir allerdings auch recht häufig. Ja, aber diese erste Zeit ist in der Gefühlswelt etwas ganz Entscheidendes. Ich hoffe, wir haben das alle so erlebt mit den Schmetterlingen im Bauch. Und wehe, wehe, jemand hat gesagt, hast du dir das gut überlegt? Weißt du, was da ist? Dann ging die Post ab. Wie kannst du sowas sagen? Das stimmt überhaupt nicht. Du hast keine Ahnung. Ihr wollt mir das bloß ausreden und schlecht machen. Wir stellen den anderen auf den Sockel. Da steht er dann auch. Und das ist für eine gewisse Zeit auch richtig und gut. Es gibt auch so ein paar Prozesse, die in unserem Gehirn ablaufen dabei. Wir bilden eigentlich ein zwanghaftes Verhalten. Der Stoff, der gebildet wird, führt bei manchen Leuten, die eine Erkrankung haben, zur Zwangserkrankung. Bei Verliebten ist der auch erstmal da, bloß der wird nachher weniger gebildet im Gehirn. Aber erstmal ist es ein Zwang, möchte immer mit diesen Menschen zusammen sein. Vielleicht kürze ich auch noch ein bisschen was von der Arbeitszeit. Wir haben uns verabredet. Und wie, was? Irgendeine Familienfeier? Nein, habe ich verabredet, mich mit meiner Freundin, kann ich nicht kommen. Schiebt sich nichts zusammen. Stundenlang nur zusammen sein. Ach, herrlich, ne? Vielleicht scheint dann auch noch der Vollmond. So ein bisschen romantisch sind wir doch alle. Ich war es zumindest schon zu Zeiten der Seefahrt, wenn ich abends dann mal aufs Wasser geguckt habe und mir die Sterne angeguckt habe und ein bisschen geträumt habe, das konnte ich auch. Und ich habe auch von Freundin geträumt und so. Zu der Zeit kannten wir uns sogar schon. Naja. Also, ich will damit nur sagen, das nimmt ganz viel Raum ein und das ist gut so. Diese Verliebtheitsphase, das mal so zu erleben. Und es kann durchaus sein, dass wenn wir dann so sitzen, so eng umschlungen und vielleicht sogar in die niedergehende Sonne blicken, wir machen das ab und zu im Sommer, wenn wir auf Hiddensee sind, da ist nämlich die Westseite zum offenen Strand in die Ostsee rein und die taucht da herrlich ein. Und wenn man dann so sitzt und sich das sagt, wir machen das jetzt in dieser Weise nicht mehr, wir sind so lange zusammen, dass wir wissen, was wir auch uns so sagen, wir müssen keine Verträge mehr schließen. In der Anfangszeit kann es passieren, dass unausgesprochene Verträge geschlossen werden. Das hat damit zu tun, was mich früher an dir reizte, reizt mich heute. Wir fanden den anderen reizvoll. Und dann kann es sein, dass wir einfach sagen, ach, mit dir bin ich immer zusammen. Du sollst mich nie verlassen. Wir schließen Verträge, die wir so als solche nicht als Verträge ansehen, aber es sind Verträge. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Und wir erwarten das, dass wir diese Zeit, die wir haben, dann auch so fast ein Leben lang miteinander verbringen. Bloß das ist natürlich ein Trugschluss. Es gibt eine Zeit, und die ist gut, nämlich die, wo das deutsche Wort so richtig zutrifft, Enttäuschung. Wenn wir eine längere Zeit zusammen sind und der Alltag einsetzt und das Gehirn plötzlich sagt, bevor wir den abstürzen lassen in eine Zwangserkrankung, fahren wir ihn wieder auf normales Level, dann passiert es, dass ich den anderen mit den Augen sehe, ja, der hat ja auch Ecken und Kanten und Fehler. Da hat ja vielleicht sogar meine Cousine recht gehabt, dass der sich unmöglich kleidet. Wieso ist mir das nicht aufgefallen die letzten 2 Jahre? Jetzt sehe ich das ziemlich klar. Das ist die Zeit, wo die sogenannte Enttäuschung passiert ist und wo der andere vom Sockel langsam herunterkommt. Und das Fantastische daran ist, das ist die Zeit, wo die Liebe wachsen kann. Wo ich merke, hat zwar Ecken und Kanten, aber ohne diesen Menschen möchte ich nicht mehr sein. Und da wächst die Liebe. Und das ist die, die trägt und hält. Verliebt sein trägt nicht, aber Liebe trägt. Was dazu gehört und was uns oftmals wegrutscht, ist das, dass wir an unserer Beziehung, an unserer Liebe nicht mehr arbeiten. Deswegen, so sagen wir den Paaren, wenn wir auch gemeinsam mit ihnen arbeiten, in einer Partnerschaft zu sein, mit jemandem das Leben zu teilen, ist eine lebenslange Arbeit. Aber es ist eine sehr schöne Arbeit. Sie macht Spaß, weil ein gegenseitiges Beschenken stattfindet. Den anderen in den Blick zu nehmen, ihm im Blick zu behalten, die Wertschätzung zu geben und die Zuwendung, die Zuneigung. Und wenn ich das so sage, dann auch auf dem Hintergrund, dass wir das brauchen. Weil in dem Moment, wo wir uns so wohlfühlen, haben Sie vielleicht alle schon auch von Ihren normalen Hausärzten gehört, wird unser Immunsystem gestärkt. Wir brauchen das. Wir sind so konstruiert, dass wir das brauchen. Deswegen ist es so wichtig, genau an diesen Punkten auch zu arbeiten. Erstmal ist es ja alles so, mich reizt am anderen alles in positiver Weise. Wie mit mir umgegangen wird, alles, was so drumherum ist. Und ich schaue, es geht mir gut mit ihm. Wir haben Erwartungen, wir haben Bedürfnisse und das ist wie so ein kleines Konto im Hintergrund, wo wir automatisch nach 1, 2, 3 Jahren anfangen, Bilanz zu ziehen. Das nehmen wir uns nicht vor. Es passiert einfach. Das hätte ich mir ja auch anders gedacht. Habe ich gar nicht zuerst so mitgekriegt, welche Qualitäten da auch sind. Das hattest du mir eigentlich anders so vorgemacht oder vorgesprochen. Und schon kann Frustration, kann Ärger aufkommen, Enttäuschung. Wer sich so ein bisschen mit der Bibel auskennt, ich mache jetzt nicht irgendeine theologische Abhandlung, aber wenn wir mal an Adam und Eva denken, da ging das relativ schnell auch. Die waren ja wohl auch recht verliebt. Adam ist ja rumgetigert und hat gesucht, wer entspricht mir denn? Da ist ja überhaupt nichts da. Und dann kennen wir mit dem Schlaf und ihm wurde eine Gehilfin gegeben, ein Gegenüber. Bei den Tieren hat er es ja gesehen, bloß er war leer ausgegangen. Aber dann sah sie, ach, das ist ja Bein von meinem Bein. Das war ja der Himmel auf Erden. Total verliebt. Dauerte aber nicht lange, als es den ersten richtigen Knatsch gab und gefragt wurde, na sag mal, was habt ihr denn da gemacht an Verkehrten? Die berühmte Sache mit der Frucht. Da war das mit Adam nicht mehr weit her. Da war seine Antwort letzten Endes, als Gott ihn das so fragte, du pass mal auf, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat das gemacht. Ich doch nicht. Und ich habe mich dann gefragt, na, wo war denn da die Verliebtheitsphase? Was war denn mit ihm da? Er war doch die ganze Zeit dabei, als das geschehen war, und trotzdem schiebt er sie gleich mal beiseite. Das ist für mich so symptomatisch, wie wir dann an bestimmten Stellen auch miteinander umgehen. Jetzt gucken wir mal in zwei Beispiele rein, die uns vielleicht noch ein bisschen näher kommen. Wie läuft das zwischen uns dann ab?
Also ich habe mal gehört, dass wir Frauen unseren Partner wählen, so ein Stückel mit einer Ähnlichkeit nach unserem Vater. Ne? Und ich sage immer, mein Vater, der konnte nicht so gut Papa sein. Ich denke manchmal, ich habe nach meinem Opa gewählt. Ist für meinen Mann nicht so schmeichelhaft, wenn ich das sage, aber wenn der manchmal hüstelt oder so bestimmte Gesichtszüge, und mein Opa habe ich sehr geliebt. Und von daher kann das schon sein, dass da so ein paar Nuancen waren, wo er ihm geähnelt hat und ich ihn gewählt habe deswegen. Oder wir wundern uns manchmal auch, dass Frauen, die einen Vater hatten, der Alkoholiker war, oft wieder an Alkoholiker geraten. Ne? So als wenn, das ist mir vertraut, das kenne ich, damit musste ich umgehen lernen. Kann sein, dass das eine Rolle spielt. Aber nehmen wir einfach mal zwei Beispiele, was uns so an Typus Mann begegnen kann als Frauen. Sagen wir mal, da ist einer, der hat so eine ruhige, zurückhaltende Art. Das ist so, der strahlt so eine Sicherheit aus und so einen Tiefgang. Und wir fühlen uns so richtig geborgen bei diesem Mann. Und wir verlieben uns und denken, ah ja, das ist die starke Schulter, der ist so klug. Und eh der was sagt, das braucht zwar eine Weile, aber wenn er was sagt, dann ist das auch in Ordnung. Nach Jahren, ne, was mich früher an dir reizte, das reizt mich heute, da sagt dann vielleicht die gleiche Frau, mein Mann ist ein ganz Fleißiger. Das ist ein Treuer, ein Ehrlicher und ein Aufrichtiger. Aber der kann überhaupt nicht über Gefühle reden, nicht über Befindlichkeiten. Und wenn ich den was frage, kommt dann vielleicht so ein ganz kurzes Wort nur. Sie möchten sich austauschen, sie möchten wissen, wie war es denn heute auf Arbeit? Gut, mehr kommt dann nicht. Auf die Frage brauchen wir gar nicht groß antworten, was dort die Frau reizt. Oder nehmen wir einen anderen. Dort hat begeistert sein Humor. Der konnte auch in den widrigsten Situationen, konnte der noch was Positives sehen. Ach komm Schatz, das ziehen wir durch, das kriegen wir hin. Und da brauchst du dir keine Gedanken machen. Und wenn was Trauriges war, er war immer einer, der wieder das Positive gesehen hat. Und das hat sie begeistert. Nach 20 Jahren Ehe, vielleicht klappt es auch schon früher, da sagt sie plötzlich, ich bemängele, dass er gar keinen Tiefgang hat. Mit dem kann man gar kein tiefsinniges Gespräch führen. Der versteht mich gar nicht, wenn ich über Gefühle rede. Ach komm, das ist alles gleich wieder weggebügelt. Und die Frau ist enttäuscht und sagt, das Fröhliche ist das eine, aber heute reizt mich das, weil ich mit ihm keine ernsthaften Gespräche führen kann. Und mein Mann sagt jetzt auch das, was mit den Frauen passieren kann.
Soll ja so ein bisschen ausgewogen sein. Also, gucken wir uns mal einen Mann an, der verliebt sich in eine Frau. Er ist so einer, der eher zurückhaltend ist, nicht so sehr gleich viele Kontakte knüpfen. Die Zeit, wo er in der Clique war, hat er auch hinter sich. Jetzt trifft er eine Frau und die hat's drauf. Die geht auf die Leute zu. Der Raum ist gefüllt von ihrer Anwesenheit. Sie kann die Verbindung knüpfen. Er muss da nicht so sehr in den Mittelpunkt gehen. Er kann sich gut hinter sie stellen und es funktioniert wunderbar. Er ist dabei. So ist es, als sie sich kennenlernen. Wir treffen sie später wieder. Der Mann sieht nicht mehr so fröhlich aus. Was ist denn los? Du hast eine hübsche Frau und sehr angenehm. Ja. Die Frau. Es gibt keine Minute, wo sie nicht redet. Wenn wir irgendwo hinkommen, glaub mal nicht, dass ich ein Wort sagen kann. Sie drängt mich permanent raus. Ich komme überhaupt nicht zu Wort. Das ist meine Frau. Und ein anderer kommt und sagt, Ach, wenn ich so dran denke, wie das damals war. Es gab Zeiten, da habe ich mal 1,5 Stunden unten gestanden und gewartet auf meine Freundin. Sie hat sich für mich so hübsch gemacht. Sie hat auch noch mal die Kleidung getauscht, weil sie wusste, ich bin heute sehr auf das Blaue, das ist so schön. Und dann habe ich gewartet und dann kam sie. Tja, und wird er gefragt, wie ist das heute? Gehen wir weg. Stundenlang, bevor die fertig ist, muss ich warten. Die Kleidung damals tipp und top, heutzutage auch, aber es dauert und dauert. Wir haben schon bestimmte Sachen verpasst. Es ist nicht auszuhalten. Das Interessante, was mich damals reizte an meiner Frau oder an meinem Mann, das reizt mich heute. Interessanterweise haben die sich in all den Jahren kaum verändert, was diese Dinge angeht. Nur der Umgang und die Sichtweise im Miteinander, die haben sich verändert. Und das, was mich fasziniert hat, wird mir plötzlich zur Last. Ich weiß nicht, wie viele unter uns sind, die sich auch so mit Glauben beschäftigen oder mit der Bibel. Es steht nicht umsonst drin, dass gesagt wird, verachte nicht die Frau deiner Jugend. Das gilt für beide. Wir verändern uns schon, gerade auch äußerlich. Aber das, was mich angestoßen hat, das ist geblieben. Es sei denn, es hat Entwicklungen gegeben, wo man auf einer anderen Ebene mal gucken müsste, welche Lebensgeschehnisse einen Menschen total verändert haben. Aber das lassen wir heute Abend mal beiseite. Das ist ein anderes Thema. In der Normalität ist es so, dass ich schon das auch noch erlebe, worin ich mich verliebt habe. Verliebte machen neue Erfahrungen. Erfahrungen werden zu Erwartungen. Erwartungen zu stillschweigenden Verträgen. Und die Bilanz kann sein, dass sie anders wird, als ich dachte. Und wortlos gehe ich davon aus, vielleicht haben Sie die Erfahrung auch gemacht, ich gehe davon aus, dass der andere weiß, was ich meine und was ich denke. Wir sind ja schon so lange beisammen. In manchen Situationen klappt es tatsächlich. In den meisten Situationen nicht. Wir erwarten etwas vom anderen, was in die Richtung geht, dass ich hell sehen kann, dass ich Gedanken lesen kann. Deshalb sagen wir in anderen Ausbildungsgruppen, die wir haben, nur ein Baby hat das Recht, ohne Worte verstanden zu werden. Nur das Baby. Wir sind erwachsen. Wir können sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Wie reden wir denn miteinander? Das, was wir gehört haben, eben in den Beispielen, hat ja viel mit Angriff und Selbstverteidigung zu tun, aber auch mit Sehnsucht. Sehnsucht nach etwas, was tragfähig ist und verbindend. Und manchmal sitzen uns Menschen gegenüber, die das Einzige, was sie noch sehen können, Trennung ist. Entscheide ich mich gerade, wenn ich auf die Dinge blicke, die am Anfang waren, ganz erwachsen zu werden. Wir rutschen sehr oft in den Punkt, dass wir anfangen, miteinander zu streiten und umzugehen, als wenn wir gerade noch einen Platz gefunden haben auf dem Sandkasten und dem anderen die kleinen Burgen kaputt machen müssen. Das kann mal heftiger sein, mal nicht so heftig. Wie ist das mit dem, was wir am Anfang so sehr miteinander genossen haben? Die Zeit. Wie viel Zeit geben wir einander? Wie viel Anerkennung und Wertschätzung schenken wir uns? Das, was wir brauchen, dass wir uns wohlfühlen. Das, was der andere tatsächlich auch leistet und macht. Wie ist das mit meinem Danke sagen? Kann ich das überhaupt noch? Oder nehme ich so vieles, was geschieht in meiner Beziehung, als Selbstverständlichkeit hin? Das wäre mir damals gar nicht so gegangen. Da habe ich angehimmelt. Da ist alles so schön gewesen. Und der Alltag ist gekommen. Und plötzlich meine ich, es ist alles verloren gegangen, es ist alles weg. Ich habe an der Stelle an keiner fundierten Weiterbildung mehr teilgenommen, um meine Beziehung in guter Weise nach vorne zu bringen. Wie viel Weiterbildung mussten Sie in Ihrem Leben machen? Selbst wenn Sie einen guten Berufsabschluss haben. Immer wieder was Neues, immer wieder was wird verlangt. Nur auf diesem Gebiet setzt man voraus, dass das alles so läuft. Der Punkt, weshalb wir an der Stelle auch Schwierigkeiten haben, kann auf ganz anderem Gebiet liegen. Aber erst einmal geht es darum zu gucken, was sind das für Dinge, die es uns schwer machen können.
Also so wie vorhin der Herr Hennig das gesagt hat, wenn die Paare vor ihm stehen, dann kaufen wir denen ab. Und das haben wir auch selber erlebt, als wir geheiratet haben. Man geht mit den besten Voraussetzungen dahin und sagt, ja, das ist der Mensch, mit dem möchte ich alt werden. Und in der Ehe erleben wir ja etwas in so großer Nähe. Das bringt einfach Reibung mit sich. Zwei Menschen, die in so einer engen Weise miteinander verbunden sind, da ist ganz klar, dass da das eine oder andere hochkommen kann. Und keiner wird aber darauf vorbereitet. Wir sehen das bei Paaren, dass sie sehr unterschiedlich miteinander umgehen. Bei dem einen hält das länger, so in der positiven Weise, beim anderen weniger. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was da passiert mit den Paaren und dass das Dinge sind, die auch normal sind. Mein Mann sagt es eben gerade, Ausbildung, Fortbildung in der Ehe braucht es auch Ehearbeit, Beziehungsarbeit. Und wenn man immer nur von dem anderen etwas erwartet, wenn man denkt, der muss mich doch glücklich machen, was man vielleicht auch im Leichtsinn einander gesagt hat, ich werde dich glücklich machen oder du machst mich glücklich, das ist so einfach nicht durchzuhalten. Und wir gucken uns da einfach mal so ein paar Sachen an. Vielleicht war der ein oder andere von Ihnen auch hier bei dem Vortrag Die Zeit heilt alle Wunden. Das ist immer so mein Spezialgebiet. Und da müssen wir jetzt auch mal ein ganz kleines Stückchen eintauchen. Die Herkunftsfamilie. Wenn wir mit Paaren arbeiten, dann erleben wir es oft, dass ich manchmal zu meinem Mann sage, also die beiden, die haben eine Prägung aus ihren Herkunftsfamilien, die bräuchten eigentlich noch nicht mal Mund aufmachen, dann hätten die schon ein Problem. So unterschiedlich geprägt, und das kommt natürlich auf diese große Nähe in der Ehe dann auch irgendwann zum Vorschein. Und da gehe ich oftmals wirklich zurück bis in die vorgeburtliche Zeit. Wir haben jetzt vor 14 Tagen einen Professor Dr. Sven Hildebrand gehört, der hat vor 18 Jahren in Dresden ein Geburtshaus eröffnet. Und dieser Mann, der hat mich begeistert. Der hatte zwar jetzt nicht diese Glaubenshintergründe, was ich in der Seelsorge benutze, aber der hat erzählt, was schon im Mutterleib das Kind prägt, was bis zum Sterben, wenn es nicht bearbeitet wird, seine Auswirkungen haben kann. Da ist zum Beispiel der Punkt, war ein Kind gewollt oder nicht? Bei den gewollten Kindern stellen sie fest, dass das meistens spontane Geburten sind, dass die viel leichter sind, dass die Kinder dann auch ausgeglichener sind nach solchen, also bei gewollten Kindern. Und dass ungewollte Kinder oft viel kompliziertere Geburten sind, früher oder später geboren werden. Und ich arbeite dann oft auch mit den Frauen genau diese Phase durch, dass wir auch mal im Gebet diese Monate im Mutterleib durchgehen. Und meistens gucken die mich zu Anfang ganz komisch an, sagen, was will sie jetzt mit mir machen? Soll das was bringen? Und Gott ist einer, der kann in die Vergangenheit nochmal mit uns zurückgehen und will dort auch heilen. Das ist auch der Einzige, der das kann. Und dann kommen oftmals Gefühle aus dieser Zeit hoch, die der Mensch bewusst gar nicht erinnern kann. Aber wenn dann die Mutti zum Beispiel sehr viel Stress hatte in der Schwangerschaft, wenn sie Abtreibungsgedanken hatte und der Mensch dann sagt, ich habe immer ein Grundgefühl, ist es nicht gut, dass ich da bin. Ich bin immer mehr so im Minusbereich. Andere sind da einfach Forscher, sind gesünder von ihrem Selbstwertgefühl her. Das kann da schon angelegt worden sein. Also wir erleben da auch wirklich nicht nur die Sachen, dass es so ist, sondern auch, dass es gut wird. Optimale oder mangelnde Versorgung auch in der frühkindlichen Phase sind genauso entscheidend. Gerade die ersten 2, 3 Jahre, wo das Kind, die Fachleute sagen von der Bindungstheorie her, dass es sich wirklich bindet an eine Person, an die Mutter ja in dem Falle. Papa spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Wenn das nicht gelingt, kann ja sein, dass die jungen Eltern in schwierigen Verhältnissen sind, überfordert sind mit so einem kleinen Schreihals. Und das Kind bekommt vielleicht nicht diese emotionale Nähe, dann wird es später ein Urvertrauen nicht haben, sondern eher ein Urmisstrauen. Und das wird sich auch im ganzen Verhalten des Menschen später auswirken. Der ist einfach nicht positiv, wenn Probleme kommen, da fällt er ganz schnell um oder fängt an, mit den Ellbogen zu kämpfen. Ne, wo das ein Kind erlebt, sind das so kleine Proppere, ne, die sagen, oh, hier bin ich, was kostet die Welt und los geht's. Und das können diese anderen Kinder nicht. Und da schmerzt es mich manchmal, wenn ich dann sehe, wenn die dann in die Schule kommen und da sitzt so ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, die nicht diesen optimalen Start hatten. Die sind dann auch nicht so leistungsfähig oftmals. Ach, ich komme nicht mit. Ne, sind bestimmte Dinge nicht angelegt, hat das Kind nicht genügend Forscherdrang ausleben können, gerade auch in der Krabbelphase, war es nur im Ställchen, bilden sich bestimmte Areale im Gehirn nicht so gut aus, wie bei einem Kind, was das durfte. Also hier bekommen wir eigentlich schon ganz viel mit ins Leben, auch wenn wir von der Mutter getrennt werden. Ich erlebe das oft, dass Frauen mir dann sagen, oh, als ich 6 Monate alt war, musste die Mutter ins Krankenhaus oder musste ich ins Krankenhaus für eine Woche oder 14 Tage. Das sind Dinge, da kann keiner von uns was für. Das ist nicht irgendwie eine Schuld, aber das passiert im Leben. Und man spricht dann auch von dem sogenannten Hospitalismus, wenn Kinder also länger getrennt sind von der Mutter, das hat emotionale Auswirkungen. Später vielleicht in Form von einer Verlustangst, von Versagensängsten. Ne, und wir haben ja dann die Erwachsenen uns gegenüber zu sitzen und wo ich mir diese Geschichten immer sehr genau anhöre, damit ich weiß, wo kann ich mit der Frau arbeiten? Wo braucht die Heilung? Wo fordert die in der Ehe von ihrem Ehemann etwas, was der ihr gar nicht geben kann? Auswirkungen können dann sein, ich muss Leistungen bringen, um Anerkennung zu bekommen. Ich versuche mit Aggressionen mich bemerkbar zu machen. Das Traurigste ist dann für mich, wenn sogar Kinder da sind, die sagen, es ist völlig wurscht, auch wenn die mit mir meckern oder wenn ich beschimpft oder bestraft werde. Auch das ist eine Form von Zuwendung. Das ist, also da hebt's mich dann, ne? Da stehen mir die Tränen in den Augen. Aber Hauptsache, ich werde überhaupt bemerkt. Weiß nicht, ob Sie das erlebt haben in Ihrer Schulzeit. Wir haben so Klassenkasper gehabt. Die sind auch verhauen worden, diese Kinder. Und im Grunde genommen war es nur eine Sehnsucht danach, gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Und selbst diese Form der Anerkennung war etwas für sie. Hier bin ich wenigstens mal in der Mitte. Wir sagen oft, dass Väter den Kindern ihren Wert geben. Wenn also ein Vater zu seinem kleinen Jungen sagt, komm, wir beide und wir bauen jetzt hier was. Und oh, klasse, hast du das gemacht. Ich hab dich lieb, du bist einfach ein toller Junge, ohne Leistung. Einfach, ich bin Fan von dir. Ne? Dann schwillt ihm die Brust und dann geht er raus und sagt, mein Papa ist für mich und ich um meinen Papa. Wir haben so einen Kollegen, der hat so einen Knirps, herrlich mit anzuschauen. Und der wird später auch belastbar sein, der wird die Dinge angehen, der wird Probleme lösen, den werden Krisen nicht so schnell umhauen. Uns Mädels geht's ähnlich. Denn diesen Wert können uns nur die Väter vermitteln. Wenn der Vater sagt, du bist meine Prinzessin, ich bin Fan von dir. Nicht? Wer will uns denn was? Dann wissen wir sind gut, wir sind hübsch. Mein Papa ist Fan von mir, ich bin seine Prinzessin. Wir gehen also mit einem so guten Gefühl, mit so einer gesunden Haltung ins Leben. Und jetzt will ich mal nicht die Väter schlecht machen und sagen, mir begegnen so viele Männer und Frauen, die das nicht gehabt haben. Und warum nicht? Wir brauchen nur immer schon in die Generation davor zu gucken, hat denn mein Vater das gekriegt? Oder war da ein Opa, Generation, die mussten ran, die mussten Nachkriegszeit bei mir, der Opa, die mussten gucken, dass es Überleben sichern. Und da gab es nicht so viele Streicheleinheiten und die hatten selber auch nicht viele gekriegt. Das heißt, die hatten ein Leistungslevel, das lag hier oben. Und das haben sie vielleicht selber nie erreicht, was der Vater ihnen gesagt hat. Ne, dann ist es unsere Vätergeneration, wenn ich einen Vater habe, der immer hier das Level hat, was er selber nicht erreicht, bräuchte ich eigentlich als Sohn schon gar nicht mehr anfangen. Das schaffe ich sowieso nicht. Oder aber wir haben dann solche Männer, die sagen, musst du ehrlich, aufrichtig und fleißig sein. Und die Frauen, die leiden dann oftmals und sagen, mein Mann ist ein Fleißiger, ne, der kümmert sich. der sorgt für die Familie. Aber was wir emotional uns von ihm wünschen, ist einfach mal so, so schön mit euch. Ich fühle mich wohl. Ich liebe dich. Irgendwo mal so eine Gefühlsäußerung. Na, ich zeig doch meiner Frau, dass ich sie liebe. Ne? Ich mach doch alles. Ich kämpfe doch für die Familie. Das war, ja, stimmt. Aber das Emotionale, das fehlt mir. Liebe für Leistung. War das so ein Prinzip? Wenn du das und das machst, dann. Damit erziehe ich einen Workaholiker. Der wird sich mühen. Wenn ich das als kleiner Junge oder als kleines Mädchen schon gesagt bekomme, entweder ich resigniere und werde faul und depressiv oder aber ich wirtschafte los und ich werde für meine Mitmenschen zu einer Herausforderung, weil ich so einem Menschen nie genügen kann. Die sind fleißig. Ne? Und die, die dann nicht so sind, die fühlen sich dann eher schlecht in der Gegenwart so eines Menschen. Wenn Ehemänner sich über Leistung definieren, Gefühle nie gefragt waren, dann werden die nicht mal eine Ahnung davon haben, das erleben wir oft, was die Frauen sich wünschen. Ich mach doch alles. Mach alles. Schauen wir auf die Mütter. Wie geht's uns Mädels da? Wir sehen unsere Mütter und sagen, aha, oder denken uns das, so ist eine Mutti, das macht eine Mutti. Meine Mutti war sauber, ordentlich, fleißig, ehrlich. Das hat der Opa so eingefordert. Damit ist er schon bei seinen Eltern gut gefahren. Und meine Mutter, ich sage immer, es war steril. Wir hatten nichts Besonderes, aber es war sauber. Und mir ging das so auf den Keks. Und wenn ich eine Gardine aufgezogen habe und habe die wieder zugezogen, meine Mutter wusste, dass ich das gemacht habe. Die hängt nicht wieder so, wie sie sie haben wollte. Und ich habe gesagt, das werde ich mal nie so machen. Sie ahnen. Diesen Satz sollte man nicht mal denken. Ich habe es getan und als junge Ehefrau genauso nach diesem Prinzip gelebt. Und es hat mich irgendwann so gestört und so genervt. Und ich bin dann mit Geschwistern ins Gebet gegangen und habe gesagt, wir müssen beten. So geht es nicht weiter. Ich vergraule meine Familie. Ich komme selber überhaupt nicht mehr zur Ruhe, weil ich Sklave meiner Hütte bin. Ähnlich die Wohnung das Level hat, abends bin ich immer mit dem Staubsauger noch, DDR-Zeit 130 Quadratmeter. Und wenn mein Mann nach Hause kam, hat er das manchmal noch summen gehört. Und da habe ich keine Lust mehr zu gehabt. Und hier dürfen wir etwas wirklich weitergeben, wenn sie sagen, wie mein Vater und meine Mutter will ich nicht werden, so wie die nicht, verstoßen wir gegen ein Gebot, Vater und Mutter ehren. Ich würde Sie ermutigen, es anders zu formulieren. Indem Sie sagen, wie die will ich nicht werden, lehnen Sie sie ab. Und die haben es ja auch nur gut gemeint und haben ihr Bestes versucht zu geben. Sagen Sie doch einfach, ich möchte es anders machen. Ich habe das gesehen, das bringt nichts. Das ist nicht gut. Das hat auch Mutter und Vater kaputt gemacht. Ich möchte gerne das anders machen. Ist ungefährlicher. Schauen wir auf die Mutter. Sie prägt uns, die brauchen gar nichts sagen. Gucken Sie einfach mal in Ihr eigenes Leben, wo Sie Mutti bei sich wieder entdecken. Und Sie müssen nicht alles so machen. Ich ermutige die Frauen immer, wenn Mutti die linke Seite vom Pferd war, dann musst du jetzt nicht auf die rechte Seite vom Pferd gehen und sagen, ich mache alles anders, habe ich alles erlebt, sondern rauf auf den Gaul und sagen, das war ganz gut und das mache ich anders. Das ist immer die praktikablere und die freiere Lösung. Wenn Generationen von Frauen in Familien schon die starken Frauen waren, wo die Männer so ein bisschen unterm Pantoffel waren oder gesagt haben, oh nee, da tue ich mir nicht an, ich lege mich mit ihr nicht an, soll sie machen, ich guck mal hinten rum, wie ich meine Dinge durchkriege, dann kann das oft sein, dass ein Mann, der eine starke Mutter hatte, sich auch wieder eine starke Frau wählt. Zum einen hat sie ihn angestunken, aber zum anderen war das auch bequem. Mama schmeißt den Laden. Und da sind schon wieder Probleme dann oft in der Ehe vorprogrammiert, dass wir an den Punkt kommen, dass wir manchmal dann die Männer fragen, Frau ist stark, die jammern oft und sagen, ich will gar nicht die Starke sein. Aber wenn er nicht aus der Hütte kommt, dann muss ich doch. Und dass wir dann sagen, wenn die Männer die Frauen dann nicht beachten, wenn es auch im sexuellen Bereich nicht mehr gut klappt, dass wir dann sagen, na ja, wenn die Frau dem Mann im Grunde genommen so ein Gefühl gibt wie Mutter, Na, mit meiner Mutter schlafe ich auch nicht. Na, also hier können schon Probleme in der Sexualität sein. Und das passiert uns in der Regel in fast jeder Ehe, dass wir, ohne bewusst das zu machen, aber Bezüge herstellen zu unseren Eltern. Na, also ich muss sagen, mein Mann kann da ein Lied von singen. Ich habe ja gesagt, mein Papa hatte nicht so, sag ich mal, die Familie in guter Weise kennengelernt und ich bin viel verhauen worden. Ich glaube, ich war auch umgezogen, ich bin viel zu spät nach Hause gekommen, aber es gab mehr, als gut war, denke ich, Anschläge. Und da habe ich natürlich auch einen Zorn aufgebaut und einen Hass und mit meinem Vater konnte ich den ja nicht ausfechten. Der hätte mir schon gesagt, wo es lang geht. Keine Chance. Und wissen Sie, wo die Wut rauskam? In der Ehe. Mein Mann wusste gar nicht, wenn er einen bestimmten Tonfall hatte oder wenn er, ich habe es sogar mal beobachtet, da hatte er eine Kleidung an, eine Kleiderordnung, eine braune Lederjacke, Jeans und braune Schuhe und fuhr auf dem Fahrrad von mir nach Hause. Und bis dahin war noch alles schön, ich war gut drauf. Ich gucke ihm so hinterher mit meinem Fahrrad hinter ihm her und plötzlich werde ich so aggressiv. Und ich habe erstmal, was ist denn jetzt los, ne? Hormonspinnereien oder was geht hier los? Und dann sah ich mir nochmal genau die Klamotten an und da dachte ich, sowas hat mein Vater auch getragen. Und als ich es dann endlich begriffen hatte, dass meine Wut, die wir manchmal in der Ehe dann auf dem Tisch hatten und die unmäßig war von meiner Seite und ich mitgekriegt habe, die ist eigentlich noch auf meinen Vater gemünzt, da konnte ich anfangen hier zu arbeiten. Und vielleicht schauen Sie auch mal in Ihrem eigenen Leben, wenn ein Mensch in einer Situation überzogen reagiert, wenn einer abgeht wie eine Rakete, dann steckt da oft was Tiefes hinter, wovon wir in der Regel keine Ahnung haben. Dem muss man wirklich nachspüren oder man braucht mal jemanden, der einem das sagt. Ich möchte auch noch einen ganz wichtigen Punkt ansprechen, der auch oft in den Partnerschaften Probleme macht. Und zwar im sexuellen Bereich. Wir haben das in den Beratungsgesprächen oft erlebt, dass dort Not ist und beide eigentlich leiden und einer dem anderen vielleicht auch Vorwürfe macht. Und hier hat oft eine Erklärung, eine Information den Paaren weitergeholfen. Da habe ich besonders jetzt mal uns Frauen im Blick. Also man hat herausgefunden, dass die Art, wie wir mit Sexualität in unserem Leben in Berührung gekommen sind, und damit meine ich nicht unsere ersten sexuellen Erfahrungen, sondern wo wir als Kind schon mal was gehört haben, wo was im Geheimen war, wo irgendein Bildchen oder irgendeine Zeitschrift uns plötzlich unter die Augen kam oder wo jemand was erzählt hat oder wir haben mal ein Stück Film im Fernsehen erwischt, weil wir nochmal ins Wohnzimmer sind zu den Eltern. Also wie bin ich in meinem Leben schon als Kind mit Sexualität in irgendeiner Form in Berührung gekommen? Und das ist prägend bei Frauen. Sie können sich jetzt vorstellen, wie verheerend das ist, wenn ein Mädchen sexuellen Missbrauch erlebt. Da ist es nochmal ganz verrückt. Oder andere Gewalt im sexuellen Bereich. Aber selbst wo weniger extreme Dinge passieren, das macht etwas mit uns. Da wird etwas geweckt in einer Art und diese Art prägt dann später auch unser sexuelles Denken und Fühlen. Und da braucht man einfach auch jemanden, der ihm das erklärt, dass man sich selber auch verstehen kann. Ich habe vor Jahren mit einem jungen Mädchen gearbeitet. Und die hatte schwere Vergewaltigung wirklich vom Vater erlebt. Und sie sagte, ich bin ein Monster, wenn Sie wüssten, was in meiner Fantasie abgeht. Ich habe die Vergewaltigungen erlebt, aber wenn ich sexuelle Gefühle habe oder sexuelle Fantasien bei der Selbstbefriedigung oder so, dann habe ich Gewaltfantasien. Das, was ich erlitten habe, macht mich dann an. Ich sag logisch. Das war ihre erste Erfahrung als Kind mit Gewalt und das hat sie geprägt. Und wenn man das weiß, dann kann man auch Schritte gehen, um hier heil zu werden. Schauen Sie einfach mal, wie bin ich herangeführt worden, wie reagiere ich im sexuellen Bereich, wo haben wir Not in der Partnerschaft und wo kann es sein, dass es damals angesiedelt war? Wenn ein Junge zu Hause das Muster hatte, wenn Mutti schimpft, dann klappe ich die Ohren an und dann gehe ich raus, schnappe mir die Fußballschuhe und dann 10 Minuten später oder so ist das verraucht und dann kann ich wieder zurückkommen. Wissen Sie, was der in der Ehe macht? Wenn die Frau mal rumtoddert und unzufrieden ist, Ohren anklappen, abhauen. Und wenn ich zurückkomme, hat sich's vielleicht erledigt. Und das sind auch Muster, die wir aus der Kindheit mitbringen. So haben wir gelernt, mit Konflikten umzugehen. Hatte ich Eltern, die entscheidungsunfreudig waren, wo Entscheidungen immer was Schwieriges waren, werde ich auch als Kind Not haben, Entscheidungen zu treffen. Ich habe es nicht gelernt bei meinen Eltern. Ich muss sie dafür nicht verurteilen. Die haben ja auch irgendwo wieder diese Wurzeln. Aber ich kann etwas daran ändern. Und wenn ich mich verteidige, wenn mein Partner sagt, immer machst du das so, nie kommst du da aus dem Knick, wenn Entscheidungen zu treffen sind, irgendwann vielleicht mal zu sagen, stimmt, wo kommt das her? Ich muss mich mal kümmern.
Dann merken wir gleich mal, wie uns das geht als Menschen. Ich habe eine viel hübschere Lederjacke angehabt als mein Schwiegervater. Das hat nicht ausgereicht, dass dieses alte Muster zur Seite gedrückt werden konnte. Aber vielleicht kommen wir noch mal zu unserem Paar zurück. Die waren verrückt vor Liebe. Und jetzt haben sie gehört, was da im Hintergrund schon mitgebracht worden ist. Und als der Duft der Verliebtheit sich so langsam hob, da kamen diese Sachen natürlich hoch. Was reizt mich am anderen? Und jetzt drückt das mit durch, was ich erlebt habe. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, warum so ein Wechsel stattfindet, wie bei den kleinen Button da, die sich Smileys und dann nachher nicht mehr so Smiley. Das spielt eine Rolle. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, dass wir etwas mit reinbringen, was wir alle so mitbekommen haben. Nämlich unsere Persönlichkeitsstruktur. Wir haben alle eine bestimmte Struktur mitbekommen. Es gibt so Standardwerke, meistens in 4 Bereiche eingeteilt. Ich sage die mal ganz kurz. So ein Standardwerk sagt, hysterisch, depressiv, schizoid, zwanghaft. Hat ein Psychiater geschrieben. Wenn Sie das hören und Sie sagen, ja, diese Form von Persönlichkeitsstrukturen haben Sie alle in irgendeiner Form, dann werden wahrscheinlich alle irgendwo sagen, hey, davon möchte ich nichts haben. So bin ich auch nicht. Stimmt, der hat es natürlich anders gemeint. Deswegen sage ich mal, die anderen 4 Begriffe, Darstellungstyp, Beziehungstyp, Distanztyp oder Ordnungstyp, da können wir was mit anfangen. Das erleben wir im Alltag. Das ist etwas, was wir auch haben. 2 von diesen Typen sind meistens mehr im Vordergrund. Wir haben von allem etwas, aber 2 sind mehr im Vordergrund. Der Darstellungstyp ist jemand, der äußerst kreativ ist. Ist auch ein bisschen flatterhaft, kann von einem zum anderen springen. So ungefähr wie jemand, der sagt, die neigen sehr dazu, viel zu übernehmen. Stellen Sie sich eine Arbeitsgruppe vor, wer macht das? Ich. Wer macht das? Mache ich auch. Na, ist das nicht ein bisschen zu viel? Nein, das schaffe ich. Könnt ihr euch drauf verlassen. An Termine gebunden und dann passiert es, dass gesagt wird in dem Team, der hat das gemacht, das und das und du musstest das machen, das ist ja nicht zu sehen, das war doch deine Aufgabe. Nö, das war nicht meine Aufgabe. Na komm mal her, hier steht deine Aufgabe. Ach ja, ja, da bitte ich um Vergebung, habe ich vergessen. Damit ist er fertig. Also das ist so symptomatisch für diesen Typus, der da ist. Demgegenüber ist natürlich der, der da Ordnungstyp heißt, der braucht die Sicherheit. Das ist jemand, dem es im Blut liegt, pünktlich zu sein, der muss sich nicht anstrengen, der ist pünktlich. Alles ordentlich, meistens so auf Reihe. Wenn Leute bei mir ins Büro kommen, dann sagen sie immer, was ist das, ein Ausstellungsstück oder ein Schreibtisch? Ich sage, nee, das ist ein Schreibtisch, der ist bloß wohlgeordnet. Ich habe eine ganze Menge von den Anteilen dabei. Da fühle ich mich wohl. Brauche ich. Die anderen beiden, wenn wir mal so Nähe und Distanz nehmen, der Beziehungstyp sagt, solche Paare sitzen mir manchmal gegenüber und ich überziehe mal, ich brauche es, dass du mich 3-mal am Tag umarmst, mich küsst und sagst, ich liebe dich, dann weiß ich, dass du mich liebst. Und wir haben gehört, Gegensätze ziehen sich an. Der Distanztyp sagt, du, wenn ich dich einmal im Monat umarme, sag, dass ich dich liebe, ich gebe dir auch einen Kuss, das sind 100%. Und dann stehen die beiden da und haben ein Problem damit. Und wenn wir dann als Eheseelsorger oder Berater reingehen und sagen, nun, trefft euch doch mal in der Mitte, ihr wollt doch einen Konsens finden, ihr müsst, macht es doch, na, wenn ihr es nicht dreimal so am Tag macht, aber macht es doch dreimal die Woche. Dann bricht natürlich was los. Was? Dreimal die Woche nur? Da bin ich ja innerlich verdurstet, vertrocknet. Und der Distanztyp sagt, das meinen Sie doch nicht wirklich, ne? Dass ich über die Schritte, also, soll ich mich denn dermaßen verbiegen? Ich brauche das nicht. Also da den Konsens zu finden, das macht diese Sache aus. Und ein Punkt, den ich gerne erzähle, weil der für mich so eindrücklich war, als ein älteres Ehepaar mit auch über 30 Ehejahren vor mir saß und es war ihnen anzusehen, dass es ihnen nicht gut ging. Und ich fragte, was ist es denn? Da sagte die Frau, mein Mann sagt mir nicht, dass er mich liebt. Doch, sagte, das sage ich. Ja, sagt sie. Jetzt sag dem Mann mal, wann hast du mir das gesagt? Vor über 30 Jahren am Altar. Du kannst dich drauf verlassen. Ich habe da nichts von zurückgenommen. Ja, sagt sie, verlässlich bist du. Ja, nach dem Motto, wo ist das Problem? Was ich damit so karikieren möchte, ist der Punkt, wir haben verschiedene Strukturen und die sind auch nicht so, dass man die beiseite drücken muss, überhaupt nicht. Ich muss nur wissen, was sind die Stärken und was sind die Schwächen. Und da sind wir wieder bei der Arbeit, was unser junges Pärchen braucht, dass sie sich aufeinander einlassen. Und das kann der Distanztyp auch ganz gut. Der kann seine Frau dreimal die Woche umarmen und sagen, komm mal her hier. Ich möchte auch einen Kuss geben. Das kann er lernen. Es wird ihm immer etwas Arbeit bereiten. Der Frau macht's ja auch Arbeit, wenn wir das mal so timen. Die muss nämlich an mehreren Tagen in der Woche sich so zurückhalten, weil sie ja normalerweise dreimal am Tag das braucht. Da ist das auch Arbeit. Aber indem sie beide aufeinander zugehen und sich das geben, ansatzweise, sind sie die Beschenkten. 100% kriegen wir sowieso nicht in unserer Beziehung. Wer 100% hat, hat dem anderen das Rückgrat gebrochen. Der ist kaputt. Also seien Sie zufrieden, 70% und 80% zu haben, denn alle die, die es haben, haben mir bis jetzt immer bestätigt, wir sind glücklich miteinander. Wenn das nicht ganz der Fall sein sollte, sind Defizite da. Und es lohnt sich daran zu arbeiten. Das bedeutet also, ich muss wissen, was mir wichtig ist. Ich muss wissen, welche Ergänzung ich brauche und welche ich schenken kann, um wirklich glücklich zu sein.
Das ging ja schnell. Kommen wir mal zu den Lösungsansätzen, dass wir nicht nur negative Sachen erzählen und sie, wenn sie vielleicht noch jung verheiratet sind oder davor stehen, sagen, oh, bloß die Finger davon lassen. Ich habe zum Beispiel auch immer gesagt bei meinem Mann, ich liebe seine Pünktlichkeit. Wenn wir uns verabredet haben, kann mich drauf verlassen, der kommt. Was mich früher an die reizte, also das hat mich sehr gereizt, das fand ich toll. Der ist pünktlich, zuverlässig. Und wissen Sie, es gibt Zeiten, da geht mir das so auf den Keks. Und eine Zeit ist immer, wenn wir in Urlaub fahren. Er unten im Auto und ich kriege oben die Kurve nicht. Dann denke ich, oh Mann, ne, kann er nicht so lange oben sein, wie ich hier auch die Sachen noch ordne oder packe. Also das passiert auch denen, die davon Ahnung haben. Wenn Kommunikation nicht mehr gelingt, wenn ihnen eine Not bewusst geworden ist. Oft ist es so, dass Paare kommen, da ist es schon 11:55. Die wissen, die haben eine Not und die haben beide schon alle Register gezogen und haben probiert, wie sie miteinander da klarkommen. Und manchmal ist ihnen dann hinderlich so Familienmottos, wenn dann plötzlich heißt, wenn der Vater sagt, Probleme werden zu Hause gelöst, da tratschen wir nicht draußen rum und da brauchen wir zu niemandem gehen. Dann haben die Frauen natürlich dann auch keine Chance oder vielleicht ist auch manchmal die Frau, die nicht gehen will. Die Not, die Muster, die sie bei sich bemerken und wo sie sagen, das ist wirklich quälend, die mal mit jemandem zu besprechen, kann sehr hilfreich sein. Soll jemand sein, wo sie Vertrauen haben, wo sie merken, der macht nur nicht irgendwelche Vorschriften, sondern der lässt uns auch die Freiheit, unseren eigenen Weg zu finden. Aber man merkt es manchmal selber nicht mehr. Man ist betriebsblind geworden nach 20, 30 Jahren. Aber eine Unzufriedenheit nicht zum Thema zu machen oder sich dort als Partner zu verweigern, das wird den Tod der Ehe bedeuten. Und da gibt es oft nur noch so Zweckgemeinschaften, die sagen, na ja, wir haben ein Haus, wir wollen es den Kindern und den Enkelkindern nicht antun und aus dem Grund sind wir noch zusammen. Aber irgendwo uns lieben, uns wertschätzen, vielleicht auch noch mit 60, 70 Händchen haltend spazieren gehen, das ist dann vielleicht schon lange vergessen. Und beide sind traurig. Na, also hier lieber mal losgehen und sich Hilfe suchen. Die tiefen Verletzungen, was ich vorhin Ihnen gesagt habe, was schon in der Kindheit passieren kann, diese Prägungen, wenn wir hier nicht Heilung empfangen, die werden in der Ehe noch mehr eigentlich bedient werden, diese Wunden, und noch stärker schmerzen. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie irgendwo einen blauen Fleck haben und einer haut immer wieder auf diesen blauen Fleck, immer wieder auf dasselbe Thema. Sie werden irgendwann schreien und werden sagen, muss aber genug, die Stelle hat schon so viel abgekriegt. Und dann nehmen wir Schonhaltungen ein, uns gegenseitig. Ich zeige dir nicht mehr meine wunden Stellen und dann werden wir so komische Leute. Wir machen das oft, wenn wir Seelsorger ausbilden, dass wir sagen, je mehr Heilung ihr in eurem eigenen Leben in Anspruch genommen habt, für eure Seele, für eure Muster die Verletzungen, die ihr davon getragen habt, je mehr könnt ihr auch kuriose Leute ertragen. Denn die haben auch alle irgendwo einen abgekriegt und laufen nur so komisch, weil die auch sich schützen und ihre Wunden stellen. Ne, wenn jemand so ein bisschen biestig ist oder kurz angebunden und das über Jahre, was hat er denn erlebt? Früher haben mir solche Leute mal Angst gemacht, weil ich selber sehr unsicher war. Und heute sage ich, was hat er erlebt, dass er sich so schützen muss, dass er so zumacht? Mit welchen Erwartungen, Wünschen in die Partnerschaft, in die Ehe gegangen? Wo sind sie enttäuscht worden? Das einfach mal zum Thema machen. Was haben sie sich versprochen? Versprechen, die nicht gehalten worden sind. Und mein Mann benutzte eben schon das Wort Defizite. Wenn in einer Ehe einer von beiden ein Defizit hat und dieses Defizit wird vom anderen nicht gehört, wenn der es zum Thema macht, dann wird dieses Defizit ein Einfallstor für einen Dritten sein, im schlimmsten Fall. Defizite sind in der Ehe immer zu beachten und ernst zu nehmen. Und mir sitzen Frauen gegenüber, das sind keine unordentlichen Mädchen, das sind nicht notorische Fremdgängerinnen, aber ich höre dann solche Geschichten wie, ach, zuerst hatte ich da einen Kollegen und mein Mann, der redet nicht. Und ach, wenn ich mir einen neuen Rock oder einen Pullover gekauft habe, kriegt der nicht mal mit. Hast du nicht so schon einen, ne? Das merken die nicht. Oder wenn ich beim Friseur war oder irgendwas schön gemacht habe, das merkt mein Mann nicht. Und ich habe einen Kollegen und wenn es mir nicht gut geht, dann sagt er, oh, siehst heute auch nicht gut aus. Ist irgendwas? Oder der Pullover, der steht dir aber. Ne, der nimmt sie nur wahr, der will noch gar nichts von der. Der nimmt sie nur wahr, der ist ein ganz anderer Typ. Und irgendwann fängt diese Frau an zu denken, ach, wenn doch mein Mann so wäre. Und wenn vielleicht noch 5 Jahre oder 10 ins Land gegangen sind, dann denkt sie irgendwann, was wäre denn, wenn ich mit dem verheiratet wäre? Und irgendwann hat der vielleicht auch gerade einen Eheknacks, eine Krise. Und die beiden treffen sich und es passiert. Hier sind 2 Leute vielleicht, die ein Defizit hatten, die nicht primär vorhatten, die Ehe zu brechen. Und es doch passiert, weil ihre Seelen an einer Stelle so ein Defizit haben, so einen Hunger. Was verständlich ist, ne? Wenn ich mich nach etwas sehne, was mein Partner mir nicht geben kann oder nicht geben will, wo wir nie drüber wirklich in konstruktiver Weise reden konnten, dann werde ich gefährdet sein. Ich sage diesen Frauen dann, wenn es noch nicht passiert ist, passen Sie auf. Ne? Hier müssen wir Obacht geben auf dieses Defizit. Hier sind Sie trocken wie ein Schwamm. Und wenn da einer kommt und gibt Ihnen das, was Sie vermissen in Ihrer Ehe, schon über viele, viele Jahre, dann gehen sie ab wie eine Rakete. Ihre Gefühle, die sind so hungrig nach diesen Dingen. Und da ist nichts Schlimmes schon im Vorsatz bei diesen Frauen vorhanden. Eigene Prägungen erkennen. Was habe ich in meinem Elternhaus an Prägungen bekommen? Was ist für eine Struktur bei mir vorherrschend? Ich finde das immer herrlich, wenn wir das mit den Klienten auch machen, diesen Test, dass die erstmal begreifen, aha, das ist in Ordnung, dass ich so bin. Ich habe weniger Ordnungsanteile als mein Mann. Und wenn der es übertreibt, ne, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, alles zack, 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 zack. Und ich dann sage, Junge, jetzt mach mal ein bisschen lockerer, weil ich lockerer bin. Ne, dann bin ich seine Ergänzung, dass ich ihn davor bewahre, ins Burnout zu rutschen. Und wenn ich nicht aus dem Knick komme, dann brauche ich ihn, dass er mal sagt, komm, komm hoch, jetzt geht's los. Wir haben versprochen, pünktlich zu sein, wo ich mich anstrengen muss. Ich möchte es auch gerne, aber wo er mir dann hilft. Wenn wir Hilfe von außen brauchen, sollten wir uns nicht schämen, sie in Anspruch zu nehmen. Das ist auf alle Fälle besser, als unglücklich nebeneinander herzuleben.
Ja, nun sitzt unser Pärchen vor uns. Wir haben sie ein Stückchen begleitet und die mussten sich ganz schön was anhören, was alles mit Strukturen ist und was mit Verletzungen und was da sonst noch sein kann. Nun gucken sie uns an und sagen, noch ein paar Punkte, die wir erstmal mitnehmen können, vielleicht als Hausaufgabe oder. Und die wollen wir ihnen natürlich auch gerne geben, denn die sollen sich ja nochmal wieder so richtig wohlfühlen aneinander. Vielleicht, wenn wir dran denken, wie wir Mitteilungen übermitteln, dass wir uns das mal so ein bisschen festhalten, was kommt beim anderen an, da gibt es so Untersuchungen zu. 7% ist der Inhalt, den wir rüberbringen. Und wenn Sie jetzt mal darüber nachdenken, wie oft Sie vielleicht einander gesagt haben, das muss anders werden, das lass sein, da wird schon deutlich, wie wenig in der Weise ankommt. 38% sind der Ton. Das ist ganz wichtig, der Tonfall. Wenn wir so dran denken, dass das Gehör auch das Letzte ist, was weggeht, bevor der Mensch stirbt, auch wenn er im Koma liegt und so weiter, dann wissen wir, wie wichtig das mit dem Ton ist. Und 55% ist Gestik. Gestik, die eine Botschaft rüberbringt. Ich weiß nicht, wer vielleicht, war es vorgestern oder gestern, etwas später nach Hause gekommen, aber ich habe noch mitgekriegt, wie der Trainer Jürgen Klopp seine Botschaft rübergebracht hat an den Schiedsrichter da. Zu hören wird da kaum was gewesen sein, weil es so laut war. Das, was er sagen wollte, hat er vielleicht geahnt, aber hat es auch nicht richtig gegriffen. Aber die Gestik, die er rübergebracht hat, indem er den Mann da förmlich zerrissen hat, das ist angekommen. Er musste ja nur sich woanders hinsetzen und konnte Luft holen. Aber so viel bringt die Gestik zum Ausdruck. Auch wenn wir miteinander rangeln und reden. Das hört jetzt das Paar und sagt, aha, da werden wir schon mal drauf achten. Das, was das Paar braucht, ist ein Missverständnismanagement. Das heißt, sie brauchen Reden miteinander. Wie hast du das gemeint? Ich mache ganz viel Mut, wenn es in dieser Region das gibt, das sogenannte EPL-Seminar, ein partnerschaftliches Lernprogramm, wo man anhand von 6 Lehreinheiten an einem Wochenende mal einübt, Konsens zu finden, auch in ganz strittigen Sachen. Das ist eine Methode, die Spaß macht zum Einüben, wo das Paar richtig üben kann und die unterm Strich was rausbringt, um solche Sachen zu bewältigen. Aber das ist wichtig, dass wir fragen und dass wir reden so miteinander. Das, was meine Frau gesagt hat, ansonsten das, was wir an Verletzungen haben, war alles in der Tiefkühltruhe, eingefroren, wenn es nicht aufgearbeitet ist. Und dann kommt eine ähnliche Situation und wir nehmen es innerlich ganz schnell in die Mikrowelle. Es wird aufgetaut, die gleichen Gefühle sind da. Es ist wie vor 5 Jahren und es explodiert. Also, auch das nimmt unser Paar mit. Wir müssen darauf achten. Vielleicht gucken wir mal, was liegt denn alles drin in der Tiefkühltruhe. Dann können wir vielleicht die Mikrowelle abschaffen. In der Partnerschaft gibt es entweder 2 Gewinner oder 2 Verlierer. Selbst wenn sich einer von beiden durchsetzt, gehört er zu den Verlierern. Und wenn Sie so vorhaben, mal Dinge zu klären, wo Sie wissen, das wird auch schon schwieriger, da sagen wir dem Paar, was wir so haben, bitte nicht nach 21 Uhr und maximal 20 bis 30 Minuten und dann wird die Sache vertagt. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, wie sinnbringend und sinnmachend das ist, bis morgens um 3 Uhr und 4 Uhr zu streiten. Es ist sehr unerquicklich. Das andere, was unser Paar wissen muss, ist, welche Liebessprache haben wir denn? Wo haben wir denn letzten Endes aneinander vorbeigeredet? Wenn ich davon überzeugt bin und merke, als Mann, ich schenke gerne etwas. Und ich sage, ich mache die Geschenke meiner Frau. Und dann sind wir vielleicht bei dem Paar, was vor mir gesessen hat, wo ich sagte, wann hat der Mann das letzte Mal gesagt, sagte, mein Mann, der schenkt mir was. Der bringt die Blumen mit, der weiß, was ich gerne mache. Nur er sagt mir nicht, dass er mich lieb hat. Sie hat also offensichtlich eine ganz andere Liebessprache. Sie sagt, ich könnte auf vieles verzichten, was er mir gibt, da, aber das sollte doch sein. Und so ist das. Vielleicht ist es Lob und Anerkennung in besonderer Weise, die ich brauche. Oder die Hilfsbereitschaft. Es soll ja Männer geben, die springen rum und machen alles, aber wenn die Frau mit dem Wäschekorb losrennt, dann sagen sie, ich mach mal schon das andere, damit wir heute Abend schön trinken können. Ich hole mal schon den Wein aus dem Keller, mach du das mal mit der Wäsche. Und wenn du einen Hexenschuss hast, ich habe hier irgendein Mittel, wo reibe ich dich auch mit ein, dass du wieder gelenkig bist. Da muss ich aufpassen und anders mit umgehen. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich brauche Zweisamkeit, Zeit für dich, Zeit für mich. Alles andere ist egal. Hauptsache, wir haben Zeit füreinander. Das muss rausgefunden werden. Und das, was die beiden bis jetzt gelernt haben, ist, ja, sie müssen ihre Partnerschaft pflegen. Vielleicht richten sie sich einen Eheabend ein, die beiden. Nun sind die natürlich mächtig eingespannt in allem, aber sie haben Ausweg gefunden. Donnerstagsabends um 19 Uhr steht drin, Termin mit meiner Frau. Und der Mann, dem wird gesagt, könnten Sie eventuell am Donnerstagabend das und das machen? Und der Mann sagt, tut mir leid, ich habe schon einen Termin. Ich muss ja nicht sagen, was es ist. Wie wichtig ist mir meine Frau? Ich rufe jetzt nicht zum Arbeitsboykott auf, das meine ich damit nicht. Aber zumindest mal zu gucken, welcher Stellenwert ist denn da? Es kann auch sein, dass dem Paar das ganz gut tut, auf ihrem Weg, dass sie ein sogenanntes Gut-Tu-Kästchen einrichten, wo nämlich jeder reinlegen kann, was er sich wünscht und was ihm Freude macht. Und einer geht heimlich hin und zieht was raus und sagt, oh, das macht ihr so viel Freude? Na, dann mache ich ihr doch heimlich mal die Freude. Sie merken, das hat was mit Beziehung zu tun. Das hat was mit Wertschätzung und sich darauf einlassen zu tun. Das braucht unser Pärchen, weil diese massive Verliebtheitsphase vergangen ist. Die hört nie ganz auf, aber die ist nicht zwanghaft. Deswegen braucht es da auch andere Dinge. Bedeutet also einlenken, vergeben, versöhnen, wiedergutmachen. Könnten wir jetzt noch gleich einen Vortrag anschließen, was heißt das alles ganz genau? Sonst komme ich in eine Opferhaltung rein und eine bittere Wurzel kann wachsen. Und dann sitzen diese Paare vielleicht bei mir, nachdem sie vom Gericht geschickt worden sind, 3 Jahre geschieden und streiten sich darum, wie oft sie die Kinder einander geben und sehen können und was verhindert werden kann, damit ja der andere die Kinder nicht mehr sehen kann. Das sind Ergebnisse, wenn da nicht aufgepasst wird. Ich brauche das Empfinden. Da können Sie nicht nur bei unserem Pärchen bleiben, sondern selber mal gucken, habe ich das Gefühl, dass ich für meinen Mann oder umgedreht für meine Frau der wichtigste Mensch auf dieser Welt bin? Habe ich das Gefühl, nicht vom Verstand, ne, wir sind ja nur alle schon lange zusammen, da ist das doch wohl klar. Nee, habe ich das Gefühl? Das Gefühl wird an der Stelle schon etwas sagen. Und dass es nicht so einfach ist, ich denke, das ist uns allen klar. Luther hat gesagt, wer das Feuer will, darf den Rauch nicht fürchten. Wenn wir das Feuer der Liebe wollen, gehört auch Rauch dazu. Das qualmt auch mal. Da braucht unser Pärchen keine Angst haben. Zum Schluss möchte ich noch einen Dreiklang mitgeben. Es macht Sinn, mal darüber nachzudenken, vielleicht auch mit jemandem zu sprechen. Auch in dieser Gegend gibt es Leute, die bereitstehen zum Gespräch, an die man sich wenden kann. Wir durften vor 3, 4, 5, 6 Jahren hier auch mal einen Seelsorgekurs halten und haben, denke ich, auch einigen Seelsorgern hier Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. Diesen Dreiklang möchte ich sagen. Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse. Wann, mein Pärchen brauche ich jetzt nicht fragen, ich stelle das so in den Raum, Wann haben Sie zum letzten Mal über Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse gesprochen? Wünsche müssen nicht erfüllt werden, aber ich kann meine Wünsche mit dem anderen teilen. Und wenn ich jemand bin, der gerne segelt, ich nehme dieses Beispiel immer gerne, dann kann es mein Wunsch sein, mal eine Weltumsegelung zu machen mit einem großen Boot, mal für 1,5 Jahre unterwegs zu sein. Das ist mein großer Wunsch und ich weiß, der wird sich nicht erfüllen. Es ist weder das Geld da, noch das Boot, noch ist ein Arbeitgeber, der sagt, das habe ich mir schon immer gewünscht, damit sich meine Arbeitnehmer wohlfühlen, fahren Sie doch mal ein Jahr. Alles andere bleibt, wie es ist. Ist eher utopisch. Aber ich kann mit meiner Frau darüber reden und sagen, das wär's. Toll. Wir reden über unseren einen Wunsch. Wir öffnen uns mal so ein bisschen. Wir wünschen uns beide sehr einen Hund. Und gucken auch immer die Sendung, Tiere suchen ein Zuhause und so. Das, was wir nicht haben und was wir nicht machen werden, wir werden uns keinen Hund kaufen. Weil der arme Hund im wahrsten Sinne des Wortes fast immer alleine wäre. Es ist ein Wunsch, den wir uns so nicht erfüllen können. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen. Das gehört in die Beziehung hinein. Die Erwartungen haben wir alle, wenn wir in eine Beziehung gehen. Von Prägungen her, wie stellen wir uns das vor? Und wir ziehen Resümee und sagen, ist nicht ganz so geworden. Aber ich habe dafür das gekriegt. Und dann sind wir bei diesen 70-80%. Wir sind glücklich miteinander, auch wenn nicht alle Erwartungen erfüllt worden sind. Aber so ist es. Und die Bedürfnisse, das ist das, wovon meine Frau gesprochen ist. Wir haben Bedürfnisse. Ein Grundbedürfnis, vielleicht ich rede und muss mich ausbreiten, damit ich verstanden werde. Ein anderer sagt, ich habe das Bedürfnis, ich brauche, dass ich viel körperliche Nähe habe. Und wenn diese tiefen Bedürfnisse wieder und wieder nicht erfüllt werden, dann kommen die Defizite und das ist sehr gefährlich. Also nehmen Sie auch das mal mit, unser Pärchen hat es auch mitgenommen, mal diese drei Sachen, Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse. Und dann wird geguckt, wo stehen wir denn? Was machen wir denn? Und das, was fantastisch ist, wenn wir in dieser Weise miteinander umgehen, merken wir plötzlich wieder, wie mein Gegenüber reizvoll wird. Und es kann auch sein, dass bestimmte Sachen, die ich als Tollheit empfinde, durchaus nochmal wieder mache. Das ist das Geheimnis, wenn man in diesen Dingen so miteinander umgeht. Ich wünsche an der Stelle ganz viel Erfolg damit und da, wo Sie Hilfe brauchen, holen Sie sich die, das, was meine Frau gesagt hat. Und danke für alle Aufmerksamkeit.